Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich bin Axel Metz und spreche diesmal mit einem Musiker, der beim Eurovision Song Contest 2022 für Deutschland angetreten ist und den letzten Platz gemacht hat. Und wie es aktuell aussieht, war das Beste, was ihm passieren konnte. Außer natürlich dem Gewinnen des ESC. Malik Harris, hallo, du bist ja momentan sehr, sehr gut im Radio unterwegs mit Sticks and Stones.
Mhm. Cool, das freut mich.
Das ist cool, ne?
Ja, definitiv.
Sticks and Stones can break your bones, das ist ja nun englisches Sprichwort. Mhm. Ich schätze mal, dieses Sprichwort hat Pate gestanden, als du den Song geschrieben hast.
Auf jeden Fall, ja. Den habe ich tatsächlich immer von meinem Opi gehört. Der ist leider schon verstorben vor ein paar Jahren, aber war ein sehr, sehr prägender Mensch für mich, unter anderem eben durch Zitate wie dieses hier, eben dieses berühmte Sprichwort Sticks and Stones can break my bones, but words will never hurt me. Bei Sticks and Stones geht es ja um Selbstzweifel und auch Zweifel von außen, mit denen ich mich sehr viel konfrontiert sehe, sage ich jetzt mal, und über die ich immer wieder Songs schreibe, um ja auch mit der Musik so ein bisschen Gegenmittel dafür zu finden. Und da wollte ich mich auch dieses Spruches bedienen, wie man so schön sagt. Und so eine Kampfansage klingt immer so ein bisschen hart, aber es ist im Grunde das, so eine Ansage an diese Zweifel und diese Zweifler auch, aber vor allem auch die inneren Zweifel, mit denen ich viel zu tun habe, rauszuhauen und zu sagen, hey, ihr könnt alles probieren, ihr könnt eure Sticks and Stones mitbringen und alles versuchen, um mich platt zu machen, aber am Ende schafft ihr das nicht.
Hm. Nun ist in unserer aktuellen Zeit irgendwie auch sehr, sehr stark der Glaubenssatz, dass auch Worte extrem verletzen können. Im Prinzip so wie Steine und wie Stöcke, mit denen zugehauen wird. Siehst du das auch so, dass das keinen Unterschied macht, ob man jemand eine reinhaut oder Gewalt antut, körperliche Gewalt antut, oder ob man Worte in den Mund nimmt, die andere Menschen verletzen können?
Ja, ich sag mal so, im besten Falle schafft man es, einen Weg zu finden, dass Worte einen eben nicht so nah gehen wie natürlich physischer Schmerz. Das ist ja auch die Essenz dieses Sprichworts, Sticks and Stones can break my bones, but words will never hurt me. Aber ich kenne das selber auch, Worte können trotz allem sehr, sehr verletzend sein, weil sie eben auf die Psyche gehen. Und die Psyche ist meiner Erfahrung nach fast noch fragiler als der Körper, weil eben durch kleine Worte, kleine Schnitte, ein ganz großes Gerüst schnell zum Einbrechen gebracht wird. Und das kenne ich selber sehr gut. Ich habe selber schon Sachen gehört, die mich bis heute noch beschäftigen, die aber schon Jahre her sind. Und andererseits von meinem Fahrradunfall von vor, keine Ahnung, 20 Jahren spüre ich heute nicht mehr viel. Dementsprechend können eben auch Worte oft sehr, sehr lange noch für Schmerz sorgen. Und da ist es, glaube ich, das Wichtigste, einfach einen Weg zu finden, sei das durch Therapie. Ich bin ein großer Befürworter von Therapie oder dadurch, dass man sich austauscht oder dass man einen Weg findet, wie ich durch die Musik, die für mich selber so eine Art Selbsttherapie ist, einen Weg zu finden, damit umzugehen, dass eben diese Worte einen nicht so sehr, ja, wie soll ich sagen, das Bild, das man selbst von sich selbst hat, nicht so sehr verrütteln. Und das ist, glaube ich, gar nicht so leicht, aber es ist ja im besten Falle der Weg, den man findet für sich, damit diese Worte von außen einen nicht so sehr innen Schaden zufügen.
Hm. Nun weiß ich jetzt nicht, wie ist das bei dir so? Wie kommen die Songs zu dir? Es heißt ja meistens so beim Künstler, ich schreibe nicht die Songs schreiben mich. Ist das irgendwie eine Situation, wo du sagst, Mensch, Sticks and Stones can break my bones, das hat Opa immer gesagt, fällt mir jetzt gerade ein, setze ich mich hin und schreibe dann einen Song dazu? Oder wie kommen die Songs zu dir?
Ja, also bei mir geht's meistens gar nicht mit dem Text los, sondern mit einer Melodie, die tatsächlich einfach so kommt. Also die kommt meistens aus dem Nichts. Ich setze mich an die Gitarre oder ans Klavier, spiele ein paar Akkorde, die mir so einfallen und summe so vor mich hin, bis dann irgendwann so eine Melodie kommt. Und wo die genau herkommt, das kann ich dir gar nicht sagen. Die ist irgendwie irgendwann einfach da. Und dann fange ich immer an, ich nenne das Spaghetti-Text. Das heißt, ich fange dann an, über diese Melodie irgendeinen Text zu singen, der überhaupt keinen Sinn macht. Irgendwelche englischen Worte, die mir so einfallen und die ich irgendwie ja, ohne drüber nachzudenken, die einfach rauskommen und die packe ich in diese Melodie. Und da war tatsächlich, ich hatte dieses und hatte dann gleich dieses You can bring your sticks and stones. Das war dann irgendwie in diesem Spaghetti-Text drin und dann kam das alles so zusammen, weil ich habe oft das Gefühl, die Worte, die ich in dem Spaghetti-Text sage, die kommen ja, ohne dass ich drüber nachdenke, kommen die einfach so raus. Und deswegen habe ich immer das Gefühl, denen sollte ich auch einen Wert beimessen. Ich habe das Gefühl, die kommen von irgendwo und deswegen gibt es auch einen Grund, dass sie in meinem Spaghetti-Text auf einmal auftauchen. Und deswegen versuche ich oft, wenn solche Worte dann wirklich auftauchen, die dann auch in den echten Song reinzupacken. Und so war das eben auch mit Sticks and Stones. Das war tatsächlich das Erste, was mir da eingefallen oder eingeploppt ist. Und dann ist mir natürlich gleich dieses Sprichwort von meinem Opi eingefallen und dann hatte ich sofort das Thema, hatte sofort die Richtung, in die der Song geht und dann hat sich der Rest quasi, wie man so schön sagt, von selbst geschrieben.
War das bei dir, als du an den Start gegangen bist, eine Entscheidung, die nie wirklich angestanden hat, auf Englisch zu texten und zu singen? Oder hattest du auch irgendwann mal die Idee, ich könnte vielleicht was Deutsches machen?
Witzige Geschichte. Also für mich war es immer Englisch, immer Englisch. Und ich weiß noch, als ich gerade angefangen habe mit Auftritten und Musik machen, da habe ich einen Kontakt gehabt in Kassel. Liebe Grüße an der Stelle. Und der hat mit seinem Kumpel zusammen angefangen, mich so ein bisschen zu managen. Und er hatte super auch Kontakte selber und hatte irgendwie eigene Clubs und so weiter. Und mit denen habe ich dann zusammen so ein bisschen das alles aufgebaut, sage ich jetzt mal. Und irgendwann kam dann die Mail, die habe ich erst vor ein paar Monaten wiedergefunden und war sehr stolz, als ich sie durchgelesen habe. Weil von ihm die Mail kam, hey Malik, wir sehen da echt Riesenpotenzial bei dir. Es macht super Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Aber wir glauben, das alles hat nur eine Zukunft, wenn du auf Deutsch ab jetzt Musik machst. Weil der deutsche Musikmarkt ist einfacher zu knacken und deutsche Musik ist natürlich auch in Deutschland sehr beliebt und wir glauben, einen wie dich gibt es nicht in Deutschland mit dieser Art von Stimme und dieser Art von Songwriting. Und zudem haben wir schon Riesenkontakte zu großen deutschen Künstlerinnen und Künstlern, die echt Lust hätten, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich sage jetzt mal lieber keine Namen, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber es waren sehr, sehr große Namen tatsächlich. Und ja, hey, wir haben richtig Bock, aber dann musst du auf Deutsch wechseln, sag uns doch mal, was du denkst. Und ich habe dann eben meine Mail zurück an sie gefunden und ich meine, das ist echt lang her, da war ich vielleicht, ich schätze mal so 14, 15, 16 vielleicht. Und meine Mail zurück war, hey Jungs, vielen, vielen Dank für alles, ich finde es super und geil und ich finde es mega, dass ihr diese Kontakte habt und ich sehe das, ich verstehe euch total, aber für mich ist es englische Musik. Auch wenn der Weg dann vielleicht härter ist und länger dauert und ein paar mehr Steine im Weg liegen, ist das mein Weg. Es ist die englische Musik, mit der bin ich groß geworden. Das ist in meiner DNA. Das ist auch die Sprache, mit der es mir viel leichter fällt, mich so auszudrücken, wie ich das gerne möchte. Es ist phonetisch für mich die Sprache, die mir mehr Spaß macht, auf der zu schreiben. Und deswegen vielen Dank für alles und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Und ja, habe das dann so quasi mit ihnen beendet und weiß jetzt, letztens haben sie mich gefragt, ob sie noch Tickets zu meiner Show kriegen. Da musste ich ihnen leider sagen, sie ist ausverkauft, aber ich habe ihnen gesagt, bei der nächsten Show lege ich ihnen 2 Karten zurück. Dementsprechend habe ich, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen und bin da sehr stolz drauf. Also um kurz zu antworten, für mich gab es nie die Überlegung, deutsche Musik zu machen. Auch wenn ich sie gerne mag, aber es ist einfach nicht mein Weg.
In welcher Sprache träumst du eigentlich? Hängt das davon ab, ob du einen Song wieder frisch geschrieben hast oder ob du gerade so ein bisschen was anderes machst? Träumst du auf Englisch oder träumst du auf Deutsch oder beides?
Tatsächlich beides. Es hängt tatsächlich auch, wie du gesagt hast, so ein bisschen von den äußeren Einflüssen des Tages ab. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade, ich schaue zum Beispiel immer Filme und Serien und alles auf Englisch. Wenn ich das jetzt gerade gemacht habe und dann schlafen gehe, dann träume ich eigentlich immer auf Englisch. Genauso auch, wenn ich gerade viel Musik gemacht habe, viel im Studio war, dann eigentlich auch. Also ich sag mal insgesamt vielleicht so 60% Englisch, 40% Deutsch.
Was hast du letztens geguckt an Serien? Was hat dich als letztes gefesselt?
Also ich bin ja ein ganz großer Suits-Fan. Das ist so meine absolute Lieblingsserie. Die kann ich eigentlich immer wieder mal wieder anfangen und anschauen. Aber als letztes habe ich jetzt eine Serie angefangen, die heißt Echoes. Da geht es um 2 Zwillingsschwestern. Ich kann eigentlich gar nichts sagen, weil es so viele Twists und entscheidende Momente gibt, dass egal was ich jetzt sage, ich definitiv spoilern würde. Deswegen sage ich jetzt mal, ich bin bei der 4. Folge, glaube ich, und es ist echt super spannend, kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Du kommst aus einer Familie, die viel mit Musik zu tun hatte. Opa, Opernsänger. Oma hat Klavier gespielt. Papa kann auch diverse Musikinstrumente. Du hast dir selber das Gitarrespielen beigebracht?
Ja, alles. Also Gitarre, Klavier, Schlagzeug und Bass habe ich mir alles selber beigebracht.
Warst du zu faul, Oma und Opa zu fragen?
nee, eigentlich, also mein Opa, mit dem habe ich noch die Erinnerung, dass wir oft so an seinem Klavier saßen, aber der ist dann irgendwann in die USA gezogen und dadurch hatte ich dann nicht mehr so die Gelegenheit, mit ihm mal wirklich richtig Musik zu machen. Und meine Oma ist leider auch recht früh an Alzheimer erkrankt und konnte mir dann leider auch nicht mehr viel beibringen. Aber ich glaube, von den beiden habe ich viel von diesem musikalischen Talent so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen, wofür ich echt super dankbar bin. Und dementsprechend fiel mir das auch immer relativ leicht. Ich war grundsätzlich schon immer ein Autodidakt, sage ich jetzt mal. Auch in der Schule war es immer schon so, wenn mir jemand versucht, was beizubringen, dann ist mir das immer schwerer gefallen, als wenn ich mich einfach selber hinsetze und probiere, was ich daraus finde. Und dementsprechend war das da eigentlich auch so. Ich habe ja schon immer so gesungen, das hat mir immer total viel Spaß gemacht, irgendwo mitgesungen. Bei uns lief ja eh immer Musik, als ich ein Kind war. Und habe dann irgendwann entschieden, ich möchte mich auch mal selber begleiten können. Ich möchte irgendein Instrument spielen, dass ich mal selber singen kann, ohne irgendwie die Musik laufen zu haben. Und habe mir dann irgendwie mit meinem ersten Taschengeld für, ich weiß nicht, 40, 50 Euro oder so ganz schäbiges altes, so eine Gitarre geholt, die aber den Job gut gemacht hat, weil ich konnte damit spielen und ich hatte auch eine Gitarrenstunde, die war aber am Ende echt nicht wirklich zielführend. Da habe ich eigentlich mal wieder nur die Bestätigung bekommen, dass ich ein Autodidakt bin, weil ich sofort, als es hieß, ihr jetzt Tonleitern spielen und so musst du die Hände halten, ich sofort kein Interesse mehr hatte. Und deswegen eigentlich nur gelernt habe, dass ich selber machen muss. Und habe dann angefangen, mir das selber beizubringen. Und heute vermisse ich manchmal so ein paar Technik-Sachen, die ich nicht so gut kann. Aber dafür habe ich, glaube ich, einen anderen Bezug zu den Instrumenten, weil ich es mir selber auf meine Art beigebracht habe und deswegen meinen eigenen Stil habe. Und dementsprechend bin ich eigentlich ganz froh um die Entscheidung.
Wenn man da so ganz alleine anfangen will, das ist ja auch, glaube ich, ziemlich merkwürdig, wenn man am Anfang nicht wirklich einen Plan von dem Instrument hat. Hast du dir da so selber deine eigenen Griffe dort ausgedacht oder hast du dann schon mal irgendwo bei YouTube oder so reingeguckt und hast gesagt, aha, so muss ich die Finger halten und den Rest, den kriege ich dann schon raus?
Ich habe tatsächlich, bei mir ging das mit einem Buch los, das heißt Das Ding, kann ich auch jedem nur empfehlen, das ist so eine Buchreihe eigentlich, in der quasi ganz viele populäre, bekannte Songs aufgelistet sind und über den Zeilen steht immer ein Buchstabe, G, A, C, F und ich wusste damals noch gar nicht, weil ich wirklich keine Ahnung von dieser Musiktheorie sozusagen hatte. Und dann habe ich eben rausgefunden, das sind die Akkorde. A, G groß geschrieben ist Dur und G klein geschrieben ist Moll und so weiter. Und habe dann hinten, ganz hinten auf dem, in dem Buch, auf den letzten Seiten, sind alle Akkorde, die es so gibt, aufgemalt. Ich bin ja so ein optischer Typ, das heißt, wenn ich das sehe, dann verstehe ich das viel besser, als wenn mir jemand irgendwie was erklärt. Und dann war das eben so, okay, ein G greift man mit dem Mittelfinger hier und dem Zeigefinger da. Und so habe ich dann erstmal die ganzen Akkorde gelernt und mit Akkorden kann man ja schon echt viel spielen. Also gerade so die typischen Pop-Songs und Rock-Songs, da kannst du eigentlich mit Akkorden fast schon alles machen, wenn du dich da mit der Stimme begleitest. Das heißt, damit ging das dann los und alles andere habe ich mir dann so ein bisschen selber beigebracht. Also dann irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, auf dem und dem Bund, wenn ich ein G spiele, dann klingen irgendwie die Töne super und hier oben klingen sie auch super und das G kann ich ja auch hier oben spielen, das klingt ja genauso, aber ein bisschen anders und so weiter. Und das kam dann alles von selber und irgendwann, als ich dann mit der E-Gitarre angefangen habe, weil ich habe auf Akustikgitarre begonnen und dann Jahre später mal E-Gitarre, da habe ich dann angefangen, mir so ein paar Sachen auf YouTube anzuschauen. Da bin ich auch echt dankbar für, dass es sowas wie YouTube gibt, weil man da einfach Sachen lernt, auf die ich so wahrscheinlich erst nach vielen, vielen Jahren gekommen wäre bei der E-Gitarre. Und deswegen war es so eine Mischung aus beidem.
Keyboard hast du dir dann auch selber beigebracht. Wenn man schon ein Instrument kann, ist es, glaube ich, einfacher, wenn man sich ein zweites draufdrückt.
Auf jeden Fall, ja. Also bei mir war es echt eine super Hilfe, als ich Gitarre schon spielen konnte, als ich dann Klavier quasi gelernt habe, weil man dann einfach schon ein grundsätzliches Verständnis hat, was ist ein Moll-Akkord, was ist ein Dur-Akkord, die kleine 3, die große 3 und so weiter. Und dann, ja, versteht man einfach viel schneller. Es ist natürlich nochmal ein anderes Instrument, weil man einfach motorisch ganz andere Dinge macht. Aber ich sag mal, vom Verständnis und von dem, was man tut und von dem Gefühl, wo ist der Klang, der jetzt, oder wo ist der Ton, der jetzt wahrscheinlich hierzu passen könnte, da war das schon eine große Hilfe, ja.
Wenn du auf die Bühne gehst, wenn du live spielst, bist du, habe ich gelesen, sehr, sehr oft alleine am Start, Gitarre umgehängt und eine Loopstation neben dir. Das erinnert mich sehr stark an Ed Sheeran.
Ja, es ist auch ein bisschen wie Ed Sheeran. Tatsächlich bin ich aber inzwischen ein bisschen größer aufgebaut. Ich habe nämlich insgesamt, also ich bin immer noch alleine auf der Bühne, habe aber inzwischen Akustikgitarre, E-Gitarre, Bass, Drumpad, also Schlagzeug, E-Schlagzeug und ein Piano auf der Bühne. Das heißt, ich habe quasi so eine ganze Band um mich rum, die ich aber komplett selber bediene und habe eben genau die Loopstation, wie du gesagt hast, von Ed Sheeran kennt man ja, dieses Gerät, da drückt man einen Knopf und spielt dann was auf einem Instrument und dann nimmt diese Loopstation das in Realtime auf und dann drückt man nochmal einen Knopf und dann ist dieser Loop aufgenommen und wiederholt sich ständig wieder. Der kommt immer und immer und immer wieder, bis man quasi Stopp drückt und da kann man dann immer wieder neue Instrumente hinzufügen oder mal was rausnehmen und so quasi alleine eine Band ersetzen und das mache ich immer und das macht echt total Spaß, weil ich zum Beispiel einen Song anfange, auf den Drums zu spielen, dann gehe ich rüber ans Klavier, spiele da ein paar Akkorde, alles wird gleichzeitig aufgenommen, dann gehe ich an die Gitarre, spiele da was und dann kann ich anfangen zu singen. Und in der zweiten Strophe schmeiße ich die Gitarre weg, hole mir den Bass und spiele den Bass drüber und so weiter. Das macht echt total Spaß und ich sehe immer wieder, auch wenn es für mich total, ich sag mal, normal ist, weil ich das schon so lange kenne und so lange tue, ich sehe trotzdem immer wieder in den Gesichtern der Leute, dass sie echt sagen, okay, wow, was passiert hier eigentlich? Das ist ja Wahnsinn, der steht da ganz alleine, aber man hat das Gefühl, man hört eine Band spielen und das macht mir immer wieder echt total Spaß.
Du hast also keine Presets auf deiner Loopstation, sondern du machst das alles, während du auf der Bühne dein Konzert gibst.
Also ich habe auch Presets, weil ich zum Beispiel Songs habe, in denen dann, weiß ich nicht, eine Tambourine kommt oder einfach gewisse Elemente, die ich theoretisch auch spielen könnte, aber dann würde ein Song 15 Minuten dauern. Deswegen gibt es manche Songs, an denen ich dann einfach aufgenommene Sachen, die ich vorher schon pre-recorded habe, dann per Knopfdruck abfeuern kann. Andere Songs spiele ich aber auch komplett live alles ein.
Damit hast du ganz schön zu tun auf der Bühne. Ist es nicht vielleicht besser, irgendwann mal auch drüber nachzudenken, ob du eine Band im Hintergrund haben möchtest?
Ja, also das Gute ist, es ist tatsächlich sehr viel zu tun, aber ich mag das auch gern, weil es mich total fordert und weil es einfach wahnsinnig Spaß macht. Ich wüsste tatsächlich nicht, auf welches Instrument ich verzichten wollen würde. Deswegen finde ich es jetzt gerade eigentlich einen total schönen Weg. Ich könnte mir aber auch vorstellen, irgendwann auf Dauer zumindest so eine Mischung mal zu machen, dass ich während eines Konzerts, ich sag mal, ein paar Songs alleine spiele und dann aber auch so ein paar Songs, die eine Band dazukommt. Einfach damit man auch gewisse Freiheiten hat. Weil jetzt ist es zum Beispiel so, ich renne schon viel rum und springe viel rum auf der Bühne und habe mir das auch so eingestellt, dass ich genau weiß, wann ich dann wieder zurück muss. Aber ich muss eben irgendwann wieder zurück, um halt die Knöpfe zu drücken. Und das schränkt dann in manchen Stellen ein, wo man auch mal Lust hätte, irgendwie in die Zuschauermenge reinzuspringen und zu sagen, hey, ihr oben auf der Bühne, ihr spielt jetzt mal weiter, ich bin jetzt mal hier unten bei den Leuten. Das geht nur in eingeschränkter Weise, was trotzdem total Spaß macht. Aber das wäre so ein Grund, weswegen ich mir vorstellen könnte, vielleicht irgendwann mal auf so eine Mischung mit Band und alleine auszuweichen. Aber bis dahin mag ich es eigentlich total gerne allein.
Das bedeutet, du bist auf deiner Dreamer-Tour in Leipzig am 25. März im Werk 2 allein auf der Bühne mit deinen Gitarren, mit deinem Bass, Schlagzeug, Piano und mit deiner Loopstation.
Richtig, so sieht's aus.
Ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig, darüber zu reden, wenn es um Konzerte und um Musik geht. Wie muss jemand, der dich noch nicht gesehen hat, sich das vorstellen, deine Show?
Ja, es ist, glaube ich, immer noch sehr, sehr, was sehr, sehr Besonderes. Ich rede immer so ungern über mich selber und meine Sachen, aber das ist tatsächlich, glaube ich, dadurch, wenn ich bin immer nach meinen Konzerten, stelle ich mich immer zu den Leuten, gebe Autogramme und unterhalte mich mit denen und da kriege ich eben immer mit von außen, wie das für die Leute ist und sie bestätigen das immer wieder, auch die schon ganz oft da waren. Es ist total abgefahren zu sehen, wie jemand ganz alleine auf der Bühne steht, ganz viele Instrumente spielt und es klingt wie eine ganze Band, ohne dass ein Song 20 Minuten dauert, sondern es ist immer noch in einem ganz normalen quasi Songgewand gepackt, weil ich eben meine Songs auch oft so produziere, dass sie schon so produziert auf den Markt kommen, dass sie schon in so einer Loop-Version stattfinden können. Das heißt, sie bauen sich oft langsam auf, da geht's los mit der Gitarre, dann kommt der Bass dazu, dann die Drums und das dann zu sehen, ach krass, das ist gar keine Band, das ist ein Typ, der das alles macht. Und dann noch, ich habe noch so ein Loop-Mikro, das heißt, ich loope dann noch mehrere Stimmen und habe so einen Chor. Das heißt, man hat quasi noch einen Live-Chor, den man zuhören kann, der aber auch nur eine Person ist. Und gleichzeitig, ich rede gerne ganz viel, das merkst du jetzt wahrscheinlich eh schon, aber auch bei meinen Konzerten fällt es mir schwer, mal die Klappe zu halten. Das heißt, ich erzähle auch ganz viel von den Geschichten, die hinter meinen Songs stecken. Und es wird auch immer wieder mal eine Träne vergossen und viel gelacht. Und ja, es ist für mich persönlich aber auch, weil ich das von außen mitbekomme, höre ich immer wieder, es ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Und was die Leute oft sagen, was mich immer sehr, sehr freut, es ist nicht einfach nur ein Konzert. Es ist viel, viel mehr, als man geht wohin und hört sich Musik an, sondern es ist wirklich so ein kleines Erlebnis. Und das freut mich immer sehr zu hören. Und deswegen würde es mich sehr freuen, wenn viele Leute auch in Leipzig am 25. vorbeischauen.
Wenn du deine Augen schließt und dir Leipzig vorstellst, an Leipzig denkst, was fällt dir da spontan ein?
Boah, da gibt's einiges. Ich bin ja ein großer Leipzig-Fan, obwohl ich noch gar nicht so oft da war. Aber die erste Sache, die ich, glaube ich, mit Leipzig verbinde, ist mein allererster Support-Auftritt. Das heißt, das allererste Mal, dass ich auf einer richtigen Bühne stand, also nicht in einer Bar oder auf einem Geburtstag, wie ich so angefangen habe, sondern tatsächlich auf einer richtigen Bühne, das war in Leipzig. Da war ich Support von Cosby, so eine Band von Freunden von mir. Und ich weiß es noch sehr gut, weil ich extremst aufgeregt war. Und weil ich, wir haben ja gerade schon drüber geredet, ich loope ja immer. Und dementsprechend, was so ein bisschen das Risiko ist beim Loopen, ist, dass wenn man beim Aufnehmen, beim Live-Aufnehmen einen Fehler macht, dann ist das ja im Loop gespeichert. Das heißt, dann ist dieser Fehler auch aufgenommen und kommt immer und immer wieder. Und manchmal kann man das noch ganz gut verdecken, das passiert mir auch immer wieder, dass man das dann irgendwie so, ja, so ein bisschen übertünchen kann, dass das keiner merkt. Aber ich weiß auch in Leipzig, bei meinem ersten Konzert, ich gehe auf die Bühne, erster Song, ich fange an zu loopen und verkack's komplett. Voll mies, alles beschissen. Der Loop ist so mies, dass ich ihn auch nicht irgendwie überdecken kann mit irgendwas, sondern ich muss wirklich stoppen und sagen, Leipzig, Freunde, erster Auftritt, erster Song, voll verkackt. Ich gehe jetzt nochmal raus und komme nochmal rein. Wir fangen nochmal an und tun so, als wäre nichts passiert. Und habe nochmal neu angefangen, war noch aufgeregter als sonst, aber hab's dann irgendwie hingekriegt und die Leute haben es total verziehen und dann die Party mitgemacht. Und das ist immer so das Erste, woran ich denke bei Leipzig, dass die Leute, auch wenn mal was schief geht, einfach total dabei sind, eine geile Zeit haben und einen so unterstützen. Und das werde ich, glaube ich, auch für immer so im Herzen behalten.
Es richtig verkacken und dann trotzdem beim Publikum anzukommen, das ist ja eine Erfahrung, die du auch beim Eurovision Song Contest gemacht hast. Da warst du ja dann im richtigen Eurovision Song Contest auf dem letzten Platz gelandet. Mhm. Das ist mittlerweile überhaupt keine Schande mehr, bei uns im Land auf dem letzten Platz gelandet zu sein, weil den haben wir ja irgendwie sowieso abonniert.
Ja, so ein bisschen, ne? Also tatsächlich für mich persönlich war es sowieso eigentlich gar kein großes Problem. Ich würde auch, glaube ich, gar nicht sagen, dass ich selber so verkackt habe. Es war einfach am Ende der letzte Platz, obwohl dann eben sehr, sehr viele Leute, und deswegen ist für mich dieser ganze ESC auch so eine großartige Erfahrung gewesen, die ganzen Leute auf der ganzen Welt mir geschrieben haben und mir Feedback gegeben haben und alle meinten, hey, Moment mal, warum ist denn er Letzter geworden? Wir fanden das eigentlich ziemlich cool, was er gemacht hat, weil ich eben mit einem Song angetreten bin, der wirklich ernst gemeint war, der mir viel bedeutet, der auch inzwischen Gold zertifiziert ist und wirklich ein Hit war. Und dementsprechend stehe ich da mit breiter Brust und kann sagen, hey, ich fand das mega. Für mich war auch der ganze ESC nochmal ein riesen Karrieresprung. Es haben so viele Leute mich dort gesehen und angefangen, mich auf meiner Reise sozusagen zu begleiten, wofür ich super dankbar bin, gerade auch, weil ich mit einem Song dort angetreten bin, der sehr, sehr persönlich ist, der mir sehr viel bedeutet, der auch sehr emotional ist und bei dem ich auch viel geweint habe, als ich ihn geschrieben habe, um ehrlich zu sein. Und deswegen, ja, war das ganze Kapitel ESC auch mit dem letzten Platz etwas, das ich genauso nochmal machen würde, weil es einfach eine der tollsten und großartigsten Erfahrungen meines Lebens war. Trotzdem ist es natürlich schade, dass Deutschland auch jetzt im Jahr darauf wieder auf dem letzten Platz gelandet ist, weil ich glaube, dass das unterm Strich nicht unbedingt verdient ist. Aber ich glaube, der ESC, das wissen wir alle, der hat so seine eigenen Regeln und da ist es, glaube ich, ganz schwer, so genau zu verstehen, worum es geht. Am Ende des Tages ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die Leute, die dort antreten, versuchen, es nicht als Wettbewerb zu sehen, in dem die Platzierung eine Rolle spielt. Das habe ich nämlich auch damals, das habe ich auch schon vor dem ESC immer gesagt, für mich ist das kein Wettbewerb, für mich ist die Platzierung vollkommen egal, ich finde es mega dabei zu sein und für mich ist es ein Festival und ich bin im Line-Up und das finde ich geil und ich werde meinen Auftritt genießen, ich werde krasse Erfahrungen sammeln und am Ende steht dann eine Platzierung, aber die ist mir vollkommen egal, weil danach geht's wieder auf Tour und dann geht's weiter und das ist einfach ein Kapitel, das ich genieße oder nicht genieße und ich habe es zu 100% genossen.
Auf der anderen Seite, letzter Platz, das ist immerhin ein Ausrufezeichen, so wie der erste Platz und wenn man so mit Platz 11 dann nach Hause kommt, das ist auch ein bisschen lauwarm und ich schätze mal, dieser letzte Platz hat dir hinten raus auch ein bisschen geholfen, dass dein Song ein langes Leben in den Charts hatte. Du warst immerhin 17 Wochen in den Charts, hast eine goldene Schallplatte dafür gekriegt. Das ist eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, wie eine Niederlage gleichzeitig ein totaler Sieg sein kann.
Absolut, ja, absolut. Das ist aber auch so ein bisschen eins meiner Lebenskredos, dass man immer auch eine Niederlage oder eine Trennung oder wenn man irgendwie den Job verliert oder die Partnerschaft zu Brüche geht, dass es oft hart ist und oft ein schwerer Schlag, aber man nie weiß am Ende des Tages, ja, wenn man irgendwann mal zurückblickt, ob man nicht sagt, hey, Moment mal, das war dann doch irgendwie auf mein ganzes Leben betrachtet, dann doch ein Segen. Und deswegen versuche ich immer auch gewisse Niederlagen auch so zu versuchen, irgendwie ihnen die Chance zu geben, dass sich vielleicht auch was Schönes aus ihnen entwickeln könnte. Und ja, du sagst es genau richtig. Ich sehe das auch so. Ich glaube, am Ende des Tages schauen sich die meisten Leute bei so Sachen wie dem ESC den ersten, vielleicht den zweiten Platz und den letzten Platz an. Und dementsprechend, ich glaube, wenn ich irgendwo im Mittelfeld gelandet wäre, dann hätte es irgendwie keinen interessiert, hätte keiner mitbekommen. Deswegen war auch diese Niederlage für mich am Ende echt ein großer Segen.
Dein Papa war im TV erfolgreich, als du noch klein warst mit seiner Talkshow. Ich schätze mal, als du klein warst, hat dich das noch nicht wirklich interessiert. Und dann so zwischen 9 und 16 war dein Papa Rettungsschwimmer, hat danach dann wieder ein bisschen Fernsehen gemacht, war dann im Dschungelcamp, da warst du 19. War dir das lieber, dass dein Papa Rettungsschwimmer war, oder hättest du lieber den berühmten Papa von vor ein paar Jahren damals gehabt, als du aufgewachsen bist?
Also tatsächlich ist mir am liebsten ein glücklicher Papa. Was er genau macht, ist mir eigentlich relativ egal. Deswegen, ich glaube, er ist schon sehr aufgegangen in seiner Fernsehzeit. Das hat ihm schon total Spaß gemacht, weil er eben auch so ein Typ dafür ist, für die Kamera irgendwie geboren. Aber ich sehe ihn jetzt gerade eigentlich im glücklichsten Punkt seines Lebens so. Er ist jetzt an der Schule, er gibt Unterricht, er war schon immer ein sehr... ich weiß nicht, ob man didaktisch sagt, also eine pädagogische Ader hatte er schon immer. Er konnte immer super gut mit Menschen umgehen, mit jungen Leuten umgehen und hat immer wahnsinnig gern Wissen mitgegeben. Und er ist ein großartiger Cellist. Das heißt, er kann sein Cellospiel mitgeben, er hat diese soziale Ader noch und geht total darin auf, mit den Kindern irgendwie den ganzen Tag zu verbringen. Zudem hat er auch noch ein Kind, das er begleitet, das eine Behinderung hat, das er quasi durch den Schulalltag begleitet, was ihn auch sehr, sehr erfüllt und was, glaube ich, auch eine sehr... ich sag mal, psychisch sehr belohnende Arbeit ist. Und darin geht er total auf. Dann ist er auch noch Opa geworden. Meine Schwester hat ein Kind. In der Opa-Rolle geht er auch noch total auf. Das heißt, was er jetzt beruflich macht, ob es Rettungsschwimmer ist, was ihm total Spaß gemacht hat auch, oder einer der anderen vielen Berufe, die er gemacht hat, am Ende des Tages ist, glaube ich, das Wichtigste, dass er happy ist. Und das ist er in der jetzigen Rolle, glaube ich, total.
Ist das irgendwo auch ein Grund, warum du angefangen hast, Spanisch und Französisch zu studieren?
Bei mir war das Studium tatsächlich eher so ein, wie soll ich sagen, der Gedanke dahinter war, ich war am Anfang, also kurz bevor ich entschieden habe zu studieren, habe ich mich eben total in die Musik verliebt und wollte unbedingt Musiker sein, hatte aber das Problem, wie es, glaube ich, vielen Musikern und Musikern geht, ich hatte keine Ahnung wie, ich wusste nicht, wo soll ich anfangen, wie kann ich das schaffen, dass ich das wirklich irgendwie professionell mache. Und dementsprechend, weil dann auch alle meine Freunde angefangen haben zu studieren, habe ich gesagt, okay, ich fange jetzt einfach auch mal an zu studieren. Aber im besten Falle geht das mit der Musik irgendwie irgendwann mal auf und ich kann das Studium abbrechen. Und deswegen habe ich überlegt, okay, was kann man denn studieren, was man im besten Falle abbricht und trotzdem noch was hat fürs Leben davon. Und da dachte ich mir, ja klar, Sprachen. Sprachen ist immer gut, weil... im Leben hat es immer einen großen Vorteil, wenn man auch mehrere Sprachen beherrscht, mehrere Sprachen spricht. Und ich sag mal, wenn ich jetzt 2 Jahre Spanisch und Französisch studiere und dann abbreche, habe ich trotzdem 2 Jahre eine Sprache gelernt und stehe mit irgendwas da, mit einem gewissen Wissen fürs Leben. Und dementsprechend, ja, habe ich das so angefangen und tatsächlich ist der Plan echt gut aufgegangen, weil ich bis heute noch einigermaßen gut Spanisch und so halb gut Französisch spreche und tatsächlich aber das Studium damals abgebrochen habe, um der Musik hinterher zu jagen und das alles jetzt so rückblickend total gut aufgegangen ist tatsächlich.
Musikalisch wird man ja schon in frühester Kindheit geprägt. Auch du bist da keine Ausnahme. Das, was du damals gehört hast, wo du zum allerersten Mal deine Lauscher aufgestellt hast, hat dich auf irgendeine Art und Weise dahin gebracht, wo du jetzt deine Musik machst, wo du deine Songs schreibst, wo du dir überlegst, wie sollen die Songs denn klingen. Was war damals so, als du klein warst, so das Erste in Sachen Rock, Popmusik, was dich total begeistert hat?
Michael Jackson. 100%. Bis heute bin ich noch ein riesiger Fan. Ich bin grundsätzlich viel mit alter Musik aufgewachsen, also Michael Jackson, Prince, Queen. Das war so meine Musik beim Aufwachsen. Ich weiß noch, die erste LP, die ich damals gesehen habe, also die erste Vinylplatte von meinem Dad und somit so das erste Bild sozusagen, das ich mit Musik verbunden habe, war History von Michael Jackson. Dieses Albumcover von Michael Jackson als Statue. Das war so die Musik, mit der ich so total aufgewachsen bin. Die Platte habe ich rauf und runter gehört. Und da auch schon sehr schnell für mich angefangen, Musik als mehr als nur Hintergrundgeräusche wahrzunehmen. Also für mich war das dann sofort so, dass ich schon ganz früh angefangen habe, das so zu analysieren. Ah, was passiert denn da? Was ist denn das? Und warum hat man sich wohl dafür entschieden? Und habe mich da total so reingeworfen. Und dementsprechend waren das so die absoluten Haupteinflüsse bis heute für mich, war eben dieses alte Michael Jackson, echte Musik, echte Instrumente. Prince natürlich auch ein Gott, Queen sowieso. Aber wenn du jetzt einen Einfluss nennen würdest, dann würde ich sagen, definitiv Michael Jackson.
Das ist das, was man von den Eltern erstmal übernimmt, was man bei den Eltern hört. Dann später entdeckt man ja so seine eigene Musik. Ging das bei dir mit Ed Sheeran los?
Nee, das war bei mir eher Rap-Musik, also mehr so Eminem. Das war so der erste Rapper, der so mich in die Rap-Welt rein entführt hat und mich dann auch nie wieder losgelassen hat, weil ich eben ganz großer, ich bin ein Riesenfan von Rap und mache das ja auch selber gerne in meinen Songs, weil ich das Gefühl habe, es hat so eine wahnsinnige Poesie und man schafft es eben durch Rap sehr, sehr viel Text in so einen Song zu packen, was ich natürlich wichtig finde, weil ich immer sehr viel zu erzählen habe. Und ja, ich war immer ein großer Fan von Phonetik und dementsprechend ist natürlich, also Wortklang, und dementsprechend ist natürlich Eminem für mich ein absoluter Gott, weil er natürlich der König der Wortklänge ist. Da habe ich, als ich ihn das erste Mal gehört habe, dachte ich immer, der singt gar keine echten Worte, weil das alles so gleich klingt und sich so perfekt reimt, dass es eigentlich nicht sein kann, dass er wirklich spricht. Und dann habe ich irgendwann mal gecheckt, Moment mal, ach, der singt, also der rappt ja wirklich einen Text, eine echte Worte, eine echte Geschichte erzählt der. Und da wurde mir klar, wie viel Phonetik auch mit einem machen kann. Und deswegen bin ich auch selber so ein Wortklang-Freak geworden, die auch immer, ich sitze gerne mal ein paar Wochen an einer Silbe dran, weil die wirklich genau so klingen muss und genau die Aussage haben muss, die ich so in meinem Kopf habe. Und die sich genau auch in der dritten Zeile noch mit dem zweiten Wort und in der sechsten Zeile mit dem letzten Wort reimen muss, weil die zueinander gehören und miteinander verbunden sind und so weiter. Und ja, da war Eminem für mich so der Erste, der mich so von der Musik meiner Eltern rausgenommen und in die Rap-Welt entführt hat. Was meine Eltern auch anfangs ein bisschen blöd fanden, weil da schon viele Schimpfwörter fallen bei Eminem, das ist klar. Aber inzwischen sind auch beide richtige Fans. Das heißt, da konnte ich sie so ein bisschen konvertieren.
So zwischen Pop und Rap hin und her pendeln, das kennt man auch von Ed Sheeran. Das vereint euch ja beide so ein bisschen. So in der Herangehensweise, wenn es ums Musikmachen geht.
Ja, total. Also das mag ich auch total gern, weil ich eben beides liebe. Ich liebe Pop, ich liebe Melodien und Singen. Ich liebe aber auch Rap und dieses Schnelle und dieses hacklige, phonetisch sehr, sehr klar herausstechende. Und dementsprechend war Ed Sheeran da immer so ein Typ, der das total cool verbunden hat und natürlich auch mit dieser Loopstation-Geschichte grundsätzlich auch viel Einflüsse mir auch gegeben hat und viel Inspiration. Also ich weiß noch, das You Need Me, I Don't Need You, das ist so ein Song von ihm, den er bei der BBC in einer Live-Session mal gespielt hat, auf YouTube gibt's das. Das war so das Video, das ich gesehen habe, das für mich die Entscheidung gebracht hat, ich brauche eine Loopstation. Damit ging es dann los, so dieses alleine da stehen, die ganzen Beats und die ganzen Sounds selber erstellen, live und dann noch rappen und singen, das fand ich mega geil und so ging das dann tatsächlich bei mir los. Also auch Ed Sheeran ein großer Einfluss bei mir.
Weil du vorhin Prince erwähnt hast, welcher ist dein Lieblingssong von Prince, soweit man das sagen kann?
Boah, da fragst du mich was. Lieblingssong. Ich glaube, ich habe lange in einer Bar gearbeitet und habe da auch immer die Musik selber machen dürfen. Und ein Song, den ich immer echt super gern reingehauen habe, weil immer alle angefangen haben zu tanzen, war Kiss von Prince. Liebe ich. Ich habe jetzt auch vor kurzem einen Song geschrieben. Den gibt's noch gar nicht. Den bin ich jetzt gerade noch so am Produzieren. Und da kommt auch, da zitiere ich zwei Zeilen von Prince. Einmal aus dem Song Kiss und einmal aus Purple Rain. Was natürlich auch eine Mega-Nummer ist. Aber ich glaube, ich bin trotzdem noch ein bisschen mehr der Kiss-Fan. Und sein größter Auftritt, meiner Meinung nach, war Super Bowl natürlich. Aber auch das für mich geilste Gitarrensolo, das jemals gespielt wurde. Weil ich glaube, vielen Leuten ist nicht bewusst, dass Prince einer der großartigsten Instrumentalisten aller Zeiten war. Weil viele kennen ihn von seinen Songs und von seiner Stimme und von seiner Art. Aber egal ob Gitarre, Bass, Schlagzeug, Klavier, alles, Prince war besser als alle in allem. Ich glaube, das hat mal der Foo Fighters Sänger gesagt. Deswegen das größte Gitarrensolo für mich aller Zeiten war, als Prince bei While My Guitar Gently Weeps live bei der Rock'n'Roll Hall of Fame, glaube ich, war das, hat er live so ein improvisiertes Gitarrensolo über ich weiß nicht wie viele 100 Takte gefühlt gespielt. Und das ist für mich bis heute einer der großartigsten Momente in der Geschichte der Musik, definitiv.
Heute im Zeitalter von Streaming, Netflix, Amazon und so weiter, Spotify, Radio spielt ja nach wie vor eine wichtige Rolle, auch für dich. Sonst hättest du dich auch nicht über diese 17 Wochen Charts und jede Menge Airplay, also Radioeinsätze in den diversen Programmen im Land gefreut. Was bedeutet Radio für dich heutzutage?
Oh, einiges. Ich bin ein großer Radio-Fan und ich finde auch, es ist ganz, ganz wichtig, dass das Radio nicht ausstirbt, weil eben durch Streaming natürlich da viele Leute auch sich da ja ihre eigenen Playlisten zusammenbasteln, was natürlich auch legitim ist und ich mache das auch, aber ich liebe eben Radio, weil es auch sowas Verbindendes hat, weil wenn wir alle den gleichen Radiosender anmachen, dann hören wir alle auch das Gleiche zur gleichen Zeit und ich finde das irgendwie was, es hat was sehr Versöhnliches und was sehr Schönes und dann auch noch die Kombination mit den großartigen Moderatorinnen und Moderatoren, von denen ich inzwischen auch viele kenne und wo ich noch viel mehr Respekt habe vor ihrer Arbeit, seit ich sie kenne und seit ich da mal so ein bisschen reinschauen konnte. Das sind einfach alles Elemente, die hat man in anderen Bereichen so nicht. Und deswegen bin ich ein großer Radio-Fan. Natürlich freue es mich auch selber total, wenn ich mich selber im Radio höre. Ich bin da auch nicht so, dass ich sage, irgendwie finde das unangenehm. Im Gegenteil, ich finde das mega geil. Ich drehe dann immer richtig auf. Und wenn ich am Steuer bin, muss ich meistens erstmal rechts ranfahren, weil ich so Party mache. Deswegen hat Radio für mich einfach immer einen ganz, ganz besonderen Platz im Herzen. Und ich freue mich, wenn es das auch in 150 Jahren noch gibt und man auch dann noch alle gemeinsam im Auto aufdrehen. Und wenn man im Stau sitzt, dann hören wir alle das Gleiche und wissen, wenn wir rüber gucken, ach geil, der hat gerade den gleichen Prince-Song wie ich und dann hat das sowas Verbindendes, das liebe ich.
Sehr, sehr cool. Ich danke dir sehr. Ich glaube, oh, wir haben schon überzogen, aber es hat so viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ich lade dich damit, wenn du demnächst in Dresden sein solltest, gerne auch mal ein. Kommst du uns in Sender? Und ja, hat mir viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Hey, vielen Dank dir auch. Danke dir für die super Fragen. Das war echt mal was ganz anderes. Hat echt Spaß gemacht.
Axel trifft Malik Harris. Er ist auf Tour und kommt am 25. März nach Leipzig ins Werk 2. Alle Tourtermine findet ihr auf malikharrismusic.com. Und Axel trifft findet ihr auf Facebook und Instagram. Den Podcast gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, RTL Plus, Deezer. Überall. Und wenn es euch gefällt, was ihr hört, empfehlt uns bitte weiter unter Freunden, Kollegen, Bekannten und Verwandten. Ich bin Axel Metz. Sage Tschüss. Ich bin Axel Metz, freue mich. Ich bin Axel Metz, sage Dankeschön fürs Hören und bis zum nächsten Mal.